Ich habe letztes Mal über das erste Buch Mose gesprochen und ich möchte heute mit dem ersten Satz der Bibel anfangen. Und dieser erste Satz der Bibel, den wollen wir uns sehr ausführlich anschauen. Wir werden nicht jeden Satz so ausführlich anschauen, aber generell sind die ersten sechs Kapitel in der Bibel sehr geballt an Wissen, an Informationen. Und da muss man schon oft das sehr viel genauer hinschauen. Nun lasst uns einmal die Bibel aufschlagen und gemeinsam diesen ersten Satz lesen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dieser Satz gibt uns drei Eigenschaften des Gottes Elohim wieder, von dem hier die Rede ist, die wir uns genauer anschauen wollen. Wir lernen aus diesem einen Satz zum einen, dass Elohim, das hebräische Wort, das hier im Deutschen mit Gott übersetzt wird, und es gibt im Hebräischen mehrere Worte, die im Deutschen mit Gott übersetzt werden, dass dieser Elohim ewig ist. Das ist das Erste, was wir lernen können. Das Zweite ist, dass Elohim der Schöpfer ist, dass er Schöpfungskraft und Weisheit hat. Das Dritte, was wir von ihm lernen können, ist, dass er allmächtig und ein universaler Gott über die gesamte Himmel und Erde ist. Nun, Mose schrieb dieses Buch, die Tora, also diese fünf Bücher Mose, die schrieb er, damit die Menschen Gott fürchten lernen sollen. Sie sollten wissen, wie sie zu leben haben, um Gott wirklich zu lieben und sich ihm hinzugeben. Und sollten sie es nicht tun, dann sollte genau dieses Buch als Zeugnis gegen sie aussprechen, im Gericht gegen das Volk Israel. Wenn wir Mose lesen, dann sollten wir immer auf Jesus Ausschau halten. Nun, tatsächlich werden wir auch heute schon einiges von Jesus sehen, obwohl er hier ja gar nicht wirklich erwähnt wird. Und es bedarf aber nicht viel Kunst, denn wenn Jesus Gott ist, war er ja am Anfang und hat auch mit geschaffen. Nun, lasst uns einmal schauen, was Gott hier im ersten Satz der Bibel sagt. Und lasst uns ein Stück für Stück dorthin kommen, wie wir anhand der Schöpfung Gott mehr erkennen können. Bevor wir dort weitergehen, möchte ich gerne mit euch nochmal beten, möchte euch einladen, dazu stille zu werden. Unser Gott und Vater im Himmel, du hast dich offenbart als Elohim, der Gott des Universums, der Allmächtige, der Ewige, der für alle Gott ist und nicht nur für ein Volk. Und als solchen wollen wir dich heute anbeten. Ich bin dir dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du, der du am Anfang da warst, uns gesagt hast, wie es entstanden ist. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns Glauben schenkst, dass du uns deine Herrlichkeit zu sehen gibst, damit wir staunen, damit wir dich zuerst in unserem Leben haben, so wie du derjenige bist, der zuerst und auch zuletzt in allem sein wird und alles erfüllen wird. Amen. Im Anfang schuf Elohim. Wenn du dich irgendjemandem vorstellst, versuchst du dann, dich selbst erstmal zu beweisen, deine Existenz? Wohl wird nie jemand auf diese Idee kommen. Selbst wenn wir jemanden vorstellen, der jetzt gerade nicht da ist, so suchen wir nicht vorher, seine Existenz zu beweisen. Das ist untypisch. Wenn wir von jemandem reden, den es wirklich gibt, dann sind wir so überzeugt davon, dass wir nicht erstmal seine Existenz beweisen müssen. Und so hat Gott, als er die Bibel schreiben ließ, nicht damit begonnen, sich zu beweisen. Die Bibel beginnt nicht damit, dass sie Gott beweist, sondern dass sie feststellt, dass Gott da ist. Sie beginnt nicht mit der Existenz Gottes zu beweisen, sondern sie zeigt uns, dass der Mensch durch Gott erst seine Existenz bekommt und dass die Existenz des Menschen von Gott abhängig ist. Damit beginnt die Bibel. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch über ein Wesen, von dem wir uns fragen, gibt es das oder gibt es das nicht, sondern die Bibel ist das Zeugnis des einen Gottes, der alles geschaffen hat und der von sich schreiben lässt und der sich selbst vorstellt. Und wenn er der eine war, der immer da war, muss er sich nicht beweisen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Bibel nirgendwo sich sehr darum bemüht ist, Gott zu beweisen. Aber das ganze Werk, das er getan hat, spricht so viele Bände und so gewaltig von ihm, dass wir eigentlich kaum drum herum kommen können, ihn wirklich irgendwo zu sehen und zu erkennen oder uns wenigstens die Frage zu stellen, ist da wirklich niemand weiter oben? Ist da wirklich niemand hinter all diesem? Kann wirklich Materie allein irgendwie Gefühle zeigen oder einen Sinn haben, nach etwas streben, Bewusstsein haben? Und so beginnt die Bibel also nicht damit, Gott zu beweisen. Der Anfang. Nun, wenn wir um den Anfang unseres Universums reden, dann haben wir in der heutigen Zeit, in unserer Kultur, sofort diese zwei Welten, die aufeinanderprallen. Einmal ist es die Schöpfung, das andere Mal ist es die Evolution. Irgendeine Art von Erklärung, dass alles von alleine entstanden sei. Die bekannteste Idee ist ein gewaltiger Urknall. Ja, Schöpfung, Evolution. Das ist aber nicht eine Frage von Theologie und Wissenschaft, wie es vielfach zu falsch genannt wird, sondern es ist eine Frage von Glauben und Unglauben. Eine Welt mit Gott oder eine Welt ohne Gott. Man muss ja auch festhalten, die Evolutionstheorie, die ja immer noch Theorie heißt, die existiert ja auch nur deswegen noch, weil man voraussetzt, bei all den Ergebnissen, bei all den Erforschungen, die wir haben, setzen wir einfach voraus, dass es keinen Gott gibt. Es kann keinen Gott geben. Und deswegen versuchen wir das irgendwie zu erklären. Es gibt nichts in all den Erklärungen oder in all den Erforschungen, die es gab, nichts, was durch das Forschungsergebnis es nahegelegt hat, dass es keinen Schöpfer gibt. Also da hat niemand Wissenschaft betrieben und hat dann aus den Ergebnissen der Wissenschaft herausgefunden, dass es tatsächlich leider dann doch keinen Gott geben kann. Oder glücklicherweise oder wie auch immer. Sondern vielmehr setzen wir voraus, es gibt keinen Gott und versuchen dann all das, was da ist, was wir erkennen, was wir sehen, zu erklären. Und immer wieder musste die Evolution umgeschrieben werden und immer wieder wird sie umgeschrieben werden müssen. Und es wird immer schwieriger, sie noch überhaupt aufrecht zu erhalten. Und teilweise sind es nicht die christlichen Wissenschaftler, die die Evolution immer wieder an den Rand drängen, sondern es sind oft sie selber, die merken, das, was wir dachten und gelehrt haben, das passt mit diesen und jenen Ergebnissen einfach nicht mehr überein. Und es gibt so manch einen klugen Kopf, der sinngemäß gesagt hat, nun, da es keinen Gott gibt, müssen wir weiter nach einer Erklärung suchen, wie das entstanden sein könnte. Und ich werde im Laufe der Reihe, der Predigtreihe über die Schöpfung, natürlich immer wieder mal auch gewisse Dinge über die Evolution sagen, aber insgesamt habe ich nicht vor, dass wir diese Auslegung über die Schöpfung zu einem Evolutionsvortrag verwandeln, sondern dass wir wirklich mehr den Gott kennenlernen wollen, als der er sich hier offenbart. Und er sagt, im Anfang schuf Elohim, Gott. Er hat am Anfang geschaffen. Wenn er am Anfang geschaffen war, hat, dann war er da. Es gab ihn. Jeder Anfang wird von jemandem gemacht, der schon vorher da war. Sonst kann derjenige den Anfang nicht gemacht haben. Willst du ein Haus bauen und legst den Grund und machst den Anfang des Hausbaus, dann musst du vorher da sein. Vor deinem Anfang war jemand anders da, es waren deine Eltern. Und so können wir unendlich nach vorne gehen, aber wenn Gott sagt, dass er im Anfang geschaffen hat, der Anfang aller Anfänge, dann war er ewig. Und genau das bestätigt uns auch die Bibel. Gott ist ewig. Im Psalm 90, das ist ein Gebet von Mose, da schreibt er über die Vergänglichkeit des Menschen. Aber bevor Mose von der Vergänglichkeit des Menschen schreibt, schaut er erst einmal Gott an. Und zwar auch im Zusammenhang mit der Schöpfung. Und er sagt, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Nicht warst du Gott, sondern bist du. Von Ewigkeit und seit jeder Ewigkeit her bist du Gott. Dein Thron steht fest von Anbeginn, von Ewigkeit her bist du, sagt der Psalmist aus Psalm 93. Auch Jesus existierte seit Ewigkeit her. Micha hat das schon gesagt, als er von dem Messias voraussagte und sagte, du Bethlehem Ephrata, du bist zwar die geringste unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Da hat Micha schon gesagt, der Messias, heute wissen wir es, ist Jesus, der ist von Anfang an da gewesen. Von Ewigkeit her ist sein Hervorgehen. Er ist nicht gemacht, er ist nicht geschaffen. Er war schon immer da. Johannes sagt, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und dieses war am Anfang bei Gott. Und alles ist durch dasselbe entstanden. Und das Wort bezieht sich auf Jesus Christus. Das wird aus dem weiteren Kontext in Johannes Kapitel 1 eindeutig. Und ohne das Wort ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Nun sehen wir, dass alles, was entstanden ist, durch Jesus Christus entstanden ist von diesem ewigen Gott. Wir sehen also von diesem ersten Satz, das, was Gott hier von sich selbst offenbart und sagt, ich bin ewig. Vor allen Anfängen war ich. Jetzt möchte ich noch mal auf unseren Weg zur Gotteserkenntnis kommen. Wenn wir durch das Betrachten der Schöpfung Gott erkennen wollen, dann muss das durch dieses Nachdenken sein. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Psalmisten sagten, noch bevor die Erde geschaffen wurde, bevor es die Berge gab, dieses Betrachten der Welt, der Erde, diese ewigen Berge, und du stehst auf und gehst schlafen, du lebst ein Jahrzehnt nach dem anderen, deine Großeltern sagen es dir, du kannst es deinen Enkelkindern weitersagen, der Berg, der vor 1000 Jahren da stand, der stand immer noch da. Und dieses Bewusstsein, dass Gott die Dinge gemacht haben, die in unseren Augen scheinbar endlos gehen, die muss ein Gott gemacht haben, der vor aller Anfänge da war. Und durch das Betrachten dieses Beständige in der Natur, dieses Gewaltige, das sich irgendwie für immer und ewig zu stehen scheint, die Erde, die Himmel, die scheinbar nie zu vergehen scheinen, die hat jemand gemacht, der noch vorher da war. Und sie kommen zu dem Entschluss und sagen, Gott ist ewig. Und sie sind nicht die Einzigen, die sagen, dass Gott ewig ist. Es gibt Naturvölker, zum Beispiel die Karen in Südostasien, die haben Lieder für einen Schöpfergott gesungen, von dem sie nicht wussten, wer es genau ist, von dem sie nur wussten, dass es einen geben muss. Und sie haben Lieder gesungen, wie zum Beispiel, wenn du eine große Handvoll Stöcke haben wirst und mit ihnen gehen wirst als Wanderstab und sie werden nach und nach immer wieder abnutzen, bis nur noch ein kleiner Stümmel geblieben ist. Und dann nimmst du den nächsten von deiner Ladung und dann den nächsten. Und du gehst und gehst und gehst und gehst, bis, bis ins Unendliche. Und dann sagen sie, so wirst du Gott nicht erreichen. Er ist ewig. So ewig ist Iwa, so nannten sie ihn. Und sie warteten auf den weißen Bruder, so hat es ihre Überlieferung gesagt, woher auch immer sie die hatten, ist nicht bekannt. Aber sie haben an eine Überlieferung geglaubt, dass ein weißer Bruder kommen würde und würde ihnen wieder den Weg zu Iwa, zu diesem Schöpfergott, zeigen. Auch sie waren schon davon überzeugt, Gott, der die Welt geschaffen hat, ist ewig. In einem kurzen, prägnanten Satz beginnt die Bibel damit und sagt, im Anfang schuf Gott. Er ist ewig. Jetzt könnten wir genauso das Ganze mal in unser Leben hineinsetzen, so wie Mose es getan hat. Mose hat nämlich im Psalm 90 gesagt, ehe die Berge waren und die Erde vom Erdkreis hervorbrachten, von Ewigkeit her bist du Gott. Du hast all die Jahre, bevor die Erde überhaupt da war, alles hast du überblickt. Du hast alles durchlebt. Jeden einzelnen Menschen auf der Erde hast du gesehen. Die Entstehung des Universums hast du gesehen. Du hast es sogar gemacht, nicht nur gesehen. Und jetzt sind wir Menschen da. Und Mose ging mit dem Volk Israel durch die Wüste und er sah echt viele Menschen sterben. Millionen, vermutlich. Also mindestens die 600.000 Krieger, die gezählt wurden und die alle sterben mussten, weil sie nicht glaubten. Hunderttausende Beerdigungen hat er direkt oder indirekt miterlebt. Er hat gesehen, wie vergänglich der Mensch war. Und er hat diesen Psalm 90 gedichtet und fängt damit an, dass er sagt, du Gott bist ewig und wir sind so vergänglich wie nichts. Und was war seine Schlussfolgerung? Seine Bitte an Gott, wenn er den Unterschied, den Kontrast sieht zwischen dem ewigen Gott und dem so vergänglichen Menschen, der ja scheinbar eine Eintagsfliege ist gegenüber Gott, wenn überhaupt. Er sagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, hat Luther übertragen. Lehre uns daran denken, dass wir nur so vergänglich und kurz sind, dass wir vor dir und deiner Ewigkeit, deinem ewigen Leben und Existieren auch entsprechend in einer Demut leben, dass wir die Weisheit, die wir fürs Leben brauchen, auch bei dir erfragen. Dass wir nicht so groß tun, als würden wir wissen, was wir tun müssen in diesen paar Tagen, in denen wir leben. Als könnten wir etwas erreichen, als wären wir jemand. Wir sind nichts. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen. Wenn er ewig ist, können wir indirekt schlussfolgern, auch wenn das jetzt vielleicht nicht theoretisch nicht ganz korrekt wäre, dass er auch alles weiß. Denn wer ewig ist und alles gesehen und gemacht hat, der muss wohl auch alles wissen. Ich würde das als ein theologisches Axiom bezeichnen. Wir dagegen sind unwissend. Wir wissen ganz vieles einfach gar nicht. Und wenn wir etwas wissen, und jetzt passt auf, es mag so logisch klingen, aber wir denken im Leben nicht darüber nach. Wenn wir etwas wissen, dann nur deswegen, weil es dir irgendjemand gesagt hat. Und wenn du etwas Neues erforschst, was dir noch keiner gesagt hat, dann nur deswegen, weil die Grundlagen dafür dir gesagt wurden. Du hast Dinge gelernt, eine gewisse Grundlage hast du gelernt und darauf aufbauend konntest du plötzlich Dinge erkennen oder erlernen, die dir vorher noch nie einer gesagt hat. Also nicht die künstliche, sondern die göttliche Intelligenz in uns, die von Gott geschaffene Intelligenz, wollte ich damit sagen. Aber wir sind, ob direkt oder indirekt, darauf angewiesen, dass uns irgendjemand sagt, was Sache ist. Woher sollen wir wissen, was gut und was schlecht ist? Für uns und für den Nächsten. Nun, Gott ist derjenige, der sagt, was gut und was schlecht ist. Wenn Gott ewig ist und ewig existiert, die nächste Anwendung, dann ist er doch der Einzige, der wirklich ewiges Leben in sich hat, oder? wenn du begonnen hast, irgendwann zu leben, und jeder von uns hat irgendwann begonnen zu leben, auch wenn wir glauben, dass unsere Seele nicht sterben wird und dass sie weiterhin existieren wird, so haben wir doch immer noch einen Anfang, allesamt, jeder von uns. Aber wenn Gott der Einzige ist, der ewig da war, dann ist er wohl auch der Einzige, der ewiges Leben in sich hat. Und dann ist er der Einzige, von dem du überhaupt die Chance hättest, ewiges Leben zu bekommen. Du kannst nicht ewiges Leben außerhalb von Gott irgendwie herbekommen. Und für die, die eine persönliche Beziehung zu diesem Gott haben, möchte ich die Anwendung von Habakuk einfach mal daran erinnern. Habakuk 1, Vers 12, er hat auch über Gott nachgedacht und dass er von Urzeiten her da war. Von aller Ewigkeit her war Gott da und Gott hat so eine enge Beziehung, Entschuldigung, Habakuk hat eine so enge Beziehung mit Gott gehabt, dass er tatsächlich diese Überzeugung bekommen hat, dass Gott in aller Ewigkeit, als er, Habakuk, noch nicht existierte, dann war es schon sein Gott. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Paulus war nicht der Erste, der etwas von der Auserwählung vor Grundlegung der Welt wusste. Und vielleicht hat er das auch nur anders formuliert, was er bei Habakuk gelernt hat. Aber Habakuk hat gesagt, wenn Gott in alle Ewigkeit ist und wenn er alles weiß, ich lebe jetzt erst so ein paar Jahre auf dieser Erde. Aber Gott hat damals schon, bevor er die Welt geschaffen hat, mich gesehen und war damals schon mein Gott, auch wenn ich noch keine Ahnung davon hatte, dass ich jemals überhaupt existieren würde. Und ich finde es so schön zu wissen, du hast einen Gott, der noch bevor er die Welt geschaffen hat, bevor er sagte, am Anfang schaffe ich Himmel und Erde, noch bevor er seine gewaltige Macht in einem gigantischen Universum und in der Vielfalt der Schöpfung offenbart hat, hat er sich über einzelne Menschen Gedanken gemacht. Und war ihr Gott. Und die Menschen wussten von ihrem Glück noch nichts. Die mussten noch gemacht werden, die mussten noch geboren werden. Aber er wollte da schon ihr Gott sein. Und das ist schon eine wunderbare Zuwendung Gottes zu uns. Aber wie gesagt, das trifft nur auf die zu, die tatsächlich eine wirklich enge Beziehung zu diesem Gott haben. Kaum einer wird das sonst so sagen können, wenn er es ehrlich meint. Nun lass uns mal das Zweite hingehen. Und weiter schauen und sagen, im Anfang schuf Elohim. Die zweite Eigenschaft, die wir hier von Elohim, von Gott erfahren, ist, er ist der Schaffende. Er hat die Kraft und die Weisheit, etwas zu erschaffen. Und wir lesen hier nicht, dass er irgendetwas hatte, wovon er gemacht hätte. Er hatte nichts. Und er hat etwas geschaffen. Himmel und Erde hat er geschaffen. Er hat eine Schöpfung gemacht. Er hat Werke getan. Und die Schöpfung Gottes ist wirklich eine beispiellose Majestät und Schönheit, die wir sehen können. Da können Tausende und Millionen Wissenschaftler auf der ganzen Erde mit so vielen verschiedenen Methoden forschen, untersuchen und immer mehr erkennen wollen. Und sie kommen nicht zum Ende. Und jeder gute Forscher, der wirklich viel publizieren kann, der hat am Ende seines, also ich komme aus der Wissenschaft, auch wenn sie nur medizinisch war, aber es ist typisch, sehr typisch für Fachzeitschriften in der Medizin und ein paar einzelne von biologischen Fachzeitschriften weiß ich und ich bin mir sicher, dass das bei den anderen sehr wahrscheinlich genauso sein wird. Das Ende von fast jedem Artikel, wo sie sagen, wir haben das und das gemacht und das waren unsere Experimente und wir haben das herausgefunden, ist, aber wir wissen das und das und das noch nicht. Und hier entstehen die Fragen und wir brauchen weitere Untersuchungen, um die Fragen zu klären. Man möchte fast sagen, hört endlich auf zu forschen, damit wir nicht noch immer mehr Fragen kriegen. Und trotzdem will der Mensch die nächste Frage, die er hat, beantwortet haben. Und so ergießt er sich in eine Unendlichkeit einer Schöpfung, die Elohim gemacht hat. Und er hat es so gemacht, damit wir es erforschen. Der Prediger sagt es, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verstecken, zu verdecken. Aber es ist die Ehre der Könige, wir würden heute eher sagen der Wissenschaftler, oder eines jeden neugierigen Menschen, wie auch immer. Aber Salomo sagt es, es ist die Ehre der Könige, diese Sache aufzudecken und zu erforschen. Es war von Anfang an Gottes Absicht, so viel hineinzustecken, dass der Mensch suchen und suchen und erforschen und erkennen kann und sein Wissen kann exponentiell ins Unendliche wachsen und er wird immer noch mehr Fragen kriegen. Immer noch mehr Fragen. Eine unendliche Schöpfungskraft und Majestät, die Gott hineingelegt hat, sowohl im Großen als auch im Kleinen. Der Mensch hat sich sehr schnell ins Universum hineingestürzt und er wollte weit hinausgucken. Er hat Teleskope gebaut, die größer sind als große Häuser. Er hat begonnen, die Teleskope ins All hinauszuschicken, damit die Atmosphäre nicht stört. Und irgendwann nahm der andere Wissenschaftler eine Handvoll Erde in die Hand und sagte, den Großteil dessen, was in dieser Erde, die vor unserer Haustür ist, geschieht, in den kleinen Mikroorganismen, kennen wir noch gar nicht. Der Mensch kann viele tausende Kilometer in die Höhe fliegen, aber er hat große Probleme, ein paar tausend Kilometer in die Tiefe, in den Ozean zu gehen. Da wird es richtig schwierig. Und so hat Gott noch so viel versteckt, was der Mensch überhaupt nicht weiß. Gott ist der Schöpfergott. So offenbart er sich hier. Er hat geschaffen. Natürlich, wenn wir das einfach nur so lesen, diesen Satz, dann passiert nicht viel. Am Anfang schuf Gott, ja, weiß ich schon lange, dass Gott geschaffen hat. Das musst du mir nicht nochmal sagen. Ich garantiere euch, jeder Psalmist, der einen Psalm über die Schöpfung geschrieben hat, wusste, dass Gott geschaffen hat. Und trotzdem hat er wunderbare Lieder geschrieben. Und ich fände es schön, wenn wir diese Psalmen wieder vertonen würden oder uns suchen, wo schon mal jemand diesen Psalm vertont hat, damit wir wieder Lieder daraus haben würden. Wir haben selber Lieder und wir haben heute einige davon gesungen, von der Schöpfung. Und wir könnten von der Schöpfung unendlich viel besingen und würden nicht zum Schluss kommen. Und wenn wir die Schöpfung anschauen, dann sehen wir etwas von Gott. Paulus sagt, dass das, was von Gott durch die Schöpfung erkennbar ist, für alle Menschen offen liegt. Und er sagt, das ist Gottes ewige Kraft und seine Gottheit. Römer 1, Vers, helft mir, 22 ungefähr oder 19, so um 20 herum. Gottes ewige Kraft, ewig vor dem Anfang, Kraft, er ist der Schöpfer, und seine Gottheit, das kommt zum Schluss noch, das ist erkennbar durch was? Was müssen wir tun, um es zu erkennen? Das, was ein Christ niemals an der Garderobe abgeben sollte, wenn er in die Kirche tritt oder sonst irgendwo hingeht. Verstand. Durch Nachdenken. Es gibt so viele Bereiche in der Bibel, so viele Verse, die davon sprechen, dass Gott Interesse daran hat, dass wir nachdenken, dass wir unseren Verstand einschalten. Und durch dieses Nachdenken über die Werke Gottes, das sind so die zwei Experimentmaterialien, die wir brauchen. Wir brauchen Werke Gottes und wir brauchen unseren Verstand, das Nachdenken. Damit kannst du Gottes Ewigkeit, seine Kraft und seine Gottheit erkennen. Und mindestens zu dem einen Entschluss kommen, dass diesem Gott Anbetung gebührt. Dass er allein der eine ist, dem du wirklich unterstehst. Der alle Macht in seiner Hand hat. Auch wenn du sonst noch nicht viel über ihn weißt. Aber wenigstens das solltest du durch die Schöpfung erkennen können. Lass uns doch mal das an einem Beispiel machen. Ich möchte euch einfach nur ein Beispiel, wir sind ja noch nicht bei den einzelnen Bereichen, wo wir etwas weiter gucken können. Bei den Tieren, bei den Vögeln, bei den Pflanzen, beim Licht, beim Sonnenstern. Und dann möchte ich auch gerne auch immer wieder Bilder zeigen, damit wir auch optisch Schönheit mitbekommen. Aber lasst uns einfach einmal über diese Schönheit nachdenken. Über das Faszinierende an der Schöpfung. Wir können in der Schöpfung viel Schönheit sehen. Stimmt ihr mir dazu? Wer nicht, der stehe bitte auf und gehe. Also die Schöpfung hat echt viel Faszination und Schönheit in sich. Also ihr dürft wirklich alle sitzen bleiben, aber wäre schon interessant, seltsam, wenn jemand sagt, da gibt es nicht Schönheit zu bewundern. Jetzt schaut euch mal die Schönheit der Sterne an. Die Herrlichkeit eines Sterns ist so gewaltig groß, dass sein minimalst kleinster Rest, den wir noch nicht mal in uns bekannten Nano- und Femto- und Pico-Zahlen an Lichtlumen benennen können, was er eigentlich von sich ausstrahlt. Ein Minimalrest macht solch eine Schönheit in einem gesamten am Himmel, dass wir durch den letzten Rest an Schönheit überwältigt werden. Und wenn wir zu nahe an diese Schönheit kommen, wehe dem, er vergeht. Und zwar mit Haut und Haaren, Knochen. Da bleibt noch nicht einmal Gase übrig von ihm, sondern nur noch Plasma. Die Schönheit ist so gewaltig herrlich, dass wir nicht in der Lage sind, in diesem Stern oder auch nur ein bisschen näher an diesem Stern überhaupt zu überleben. Und da reden wir nicht von 3 Meter entfernt, sondern wir reden von ein paar Millionen Kilometer zu nah und es war's mit dir. Überlegt mal, den letzten Rest an Glanz ist für uns immer noch überwältigend. Nehmen wir etwas anderes, die Berge, die Schönheit der Berge. Du siehst ein Bergpanorama, du hast ein faszinierendes Bild und Leute hängen sich das Ganze ins Wohnzimmer. Habe ich auch getan in mein Zimmer. Ich fand es faszinierend, diese Bergketten, die Kulissen. Und gehst du auf den Berg, von dem du so begeistert warst, und stehst vor ihm, so siehst du nur Gestein und Geröll und fragst dich, wo dort die Schönheit ist. Aber gehst du durch all dieses Berg und Tal und bist am Ende angekommen und schaust dir das ganze Panorama an, bist du überwältigt von der majestätischen Schönheit. Sind das nicht Bilder von Schönheit, wie sie die Schönheit Gottes widerspiegeln? Du kannst in seiner Gegenwart nicht existieren. Niemand kann, selbst der Mose, der vielleicht wirklich der heiligste Mensch war, zumindest sagt Gott, es gab keinen Menschen, der so demütig und sanftmütig war wie Mose. Und mit niemandem hat er so von Angesicht zu Angesicht geredet, wie mit einem anderen, also mit keinem Menschen hat er so von Angesicht zu Angesicht geredet, wie ein Mann mit einem Mann, wie mit Mose. Er war der einzige Mensch, der das Vorrecht hatte, mit Gott wirklich im Zwiegespräch sein zu können. Alle anderen Propheten, die haben von Gott gehört, die haben ihn gehört oder Engel sind gesandt worden, aber sie haben niemals mit Gott so reden können, wie Menschen miteinander reden. Und selbst dieser Mose, der die Herrlichkeit Gottes sehen wollte, von dem sagt Gott, du kannst sie nicht sehen und am Leben bleiben. Wenn ich vorbeigehe und du von hinten mich sehen wirst, das ist das Allergrößte, was für dich als Mensch zumutbar ist. Und so sind diese Sterne ein Abbild von Gottes Glanz und Schönheit, von seiner Pracht und Majestät. Du kannst nicht zu nahe kommen, du vergehst. Die Berge sind das, was uns im Leben oft schwer ist. Es geht hoch und runter und wir sehen die ganze Herrlichkeit überhaupt nicht. Sehen wir aber zurück und schauen das ganze Panorama an, so merken wir auf einmal, es war eine gewaltige Schönheit. Mein Leben, durch das Gott mich geführt hat, was er aus meinem Leben gemacht hat, was ich aber im Leben nicht gesehen habe. Wir können weitergehen. Lass uns doch die Blumen anschauen. Die siehst du von weitem gar nicht. Gehst du nah heran, so wird immer mehr. So. Das danken wir heute, dass er uns immer Wasser hinstellt. Für die versagenden Stimmen. Du schaust die Blume an und sie hat Schönheit von nahe. Du kannst Nahsicht machen, du kannst heranzoomen und so manch ein Fotograf, also als ich mal meine Fotografenkarriere anfing, die ist auch ziemlich schnell wieder kaputt gegangen, aber dann habe ich mit Blumen fotografieren angefangen. Und es ist faszinierend, was du in Blumen sehen kannst. Je näher du kommst, du siehst die Schönheit im Detail. Du kannst viele Blumen in einem Feld haben, du siehst die Schönheit in der Vielfalt. Auch das ist ein Wesen von Gottes Schönheit. Von Gottes Glanz und Herrlichkeit. Das siehst du als Abbild in der Schöpfung. Lass uns einmal zu einer ganz anderen Art von Schönheit kommen. Wenn der junge Mann erst die junge, schöne Frau sieht, dann hat er etwas ganz anderes an Schönheit da. Dann ist Schönheit plötzlich fühlbar, erlebbar. Wenn der Mann die Schönheit seiner Frau betrachtet, dann ist das nicht wie bei einer Blume oder wie bei den Bergen. Da kommt ein ganz anderes Element mit dazu. Das ist das Element in dieser Schönheit von Gott, das es auch gibt in der Beziehung zu ihm. Und deswegen hat er ja, dazu werden wir später kommen, auch Mann und Frau geschaffen, damit sie in ihrer Beziehung etwas von Gott widerspiegeln, was du beim Betrachten der Schöpfung alleine einfach nicht sehen und erkennen kannst. Aber wenn der junge Mann die Frau oder umgekehrt anschauen und die Schönheit oder das Wunderbare am anderen Geschlecht erkennen und sich Gefühle beginnen zu regen, dann ist es ein Teil von Gottes Schönheit. Ein anderer Teil wiederum. Und wenn wir dann auch noch am Ende auf einmal aus Leben hervorkommt und wir diese kleinen Babys in der Hand halten, dann ist es eine Art von Wunder und Herrlichkeit, dass wir, die wir nichts, wir können keine Kinder machen, wir können nichts und trotzdem sind wir diejenigen, die Leben geben können. Das ist nochmal etwas, noch eine ganz andere Form von Schönheit. So sehen wir, wir können nicht ewiges Leben geben, wir können nur zeitliches Leben geben, aber Gott, der Ewige, er kann ewiges Leben geben. Wenn du so durch die Natur gehst, durch diese Schöpfung Gottes, um sie zu bestaunen und zu bewundern, dann lernst du etwas von Gott kennen, von Elohim, der geschaffen hat. Gott hat seine majestätische Schönheit und Herrlichkeit in die Schöpfung hineingelegt. Das tut jeder Erbauer eines Hauses. Jeder, der irgendetwas Großartiges macht, er legt etwas hinein. Jeder Künstler, der ein Bild malt, er legt irgendeine seine Art hinein. Man sieht Bilder und sagt, das passt zu ihm. Wir können Texte lesen, Gedichte, und wir sagen, okay, diese Art von Gedicht passt zu dem und dem Dichter. Niemand macht etwas, was seinem Wesen vollkommen zuwider ist. Und so hat Gott sein Wesen in die Schöpfung hineingelegt und wir können es erkennen. Wir können Gott dadurch bestaunen. Und dieser Gott, der das alles geschaffen hat, er hat aus dem Nichts geschaffen. Wir alle, wenn wir irgendetwas machen, brauchen wir das Rohmaterial, das Gott gemacht hat, um daraus etwas zu machen. Aber Gott hatte nichts. Wir sehen hier nicht, dass er irgendetwas genommen hat. Hebräer 11, Vers 3 sagt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Oder wie Luther übersetzt, aus nichts geworden sind. Gott hat auch nur gesagt, dass es geschehen soll. Er sprach ein Wort und es geschah. Psalm 33, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Da war nichts. Nichts, was wir sehen oder anfassen, messen, erkennen könnten, gar nichts. Und er sprach nur und es war da. Natürlich können wir sagen, er war doch da. Und er erfüllt doch das ganze Universum. Naja, bevor es das Universum gab, gab es aber keinen Raum, keine Zeit, keine Materie. Gott hat das alles geschaffen. Die Schlussfolgerung, die der Psalmist in Psalm 33 daraus zieht, sagt, wenn er sprach und es dastand, wenn er gebot und es war da, dann muss der Ratschluss Gottes, sein Beschluss, ewig sein. Wenn er aus dem Nichts schaffen kann, was immer er will, durch sein Wort, dann muss er aus dem, was da ist, machen kann, wie er will und was immer er will. Wenn er sich etwas fest beschlossen hat, wird das so auch geschehen. Das sind die Schlussfolgerungen, die wir ziehen können durch Nachdenken. Was bedeutet das? Das hat so viel Einfluss auf unser Leben. Es macht wirklich keinen Sinn, gegen jemanden anzugehen, der aus nichts eine Welt geschaffen hat und der jetzt mit dem, was da ist, viel mehr noch und leichter das machen kann, was immer er sich vorgenommen hat. Diese Schöpferkraft Gottes ist einfach beispiellos. Es gibt nichts, was wir kennen, was auch nur annähernd so ein bisschen in die Richtung kommt. Und das Ganze hat sehr viel mit Weisheit zu tun. Salomo möchte seinen Sohn belehren. Er möchte es ihm wirklich ans Herz legen, bitte nimm diesen Rat von Weisheit doch an. Geh nicht mit den leichtfertigen Leuten, die nur Böses im Sinn haben. Bitte achte auf Weisheit. Du brauchst wirklich Weisheit. Und gerade Kapitel 3, da sagt er sehr viel darüber und unter anderem kommt er dann, Vers 19 dazu, dass er sagt, folgende Schlussfolgerung, der Herr, also Gott, hat die Erde durch Weisheit gegründet. Und die Himmel hat er durch Einsicht befestigt. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken Tau herab. Und jetzt die Belehrung an den Sohn. Mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen. Bewahre Überlegung und Besonnenheit. Wenn Gott die ganze Welt durch Weisheit geschaffen hat, alles, was er gemacht hat, seine gigantische Weisheit widerspiegelt, dann sagt er, dann solltest du Überlegung und Besonnenheit bewahren. Dann solltest du nach der Weisheit suchen und immer darauf achten, in dieser Weisheit Gottes zu leben. Denn wenn seine Weisheit Welten hervorgebracht hat, dann wirst du in deiner Weisheit dein Leben gut führen können, in seiner Weisheit dein Leben gut führen können. Aber mit deiner eigenen Weisheit wirst du niemals gegen Gott gehen können, der in seiner Weisheit Welten erschaffen hat. Du solltest wirklich nach Weisheit suchen. Die Weisheit personifiziert, spricht dann, von mir kommt Rat und Tüchtigkeit, ich bin verständig, mein ist die Kraft. Hier sehen wir nochmal den Zusammenhang von der Schöpfungskraft und der Weisheit Gottes. Und jetzt können wir den Bogen dorthin schlagen, wo Mose das ganze Buch hinschreibt und wo dieser Elohim zu erkennen ist. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Auch das belehrt er ihn in diesem Kapitel 8 und 9, wo die personifizierte Weisheit sich anpreist und die Menschen dazu bringen will, doch von ihr zu lernen. Und er schreibt dort weiter an seinen Sohn, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also sehen wir, die Furcht des Herrn, ihn wirklich zu fürchten, auf ihn unser ganzes Leben hin auszurichten, zu ihm hin zu leben, das ist der Beginn, um wirklich diese Weisheit bekommen zu können, zu leben wie er. Und dann gibt es noch eine andere Anwendung, die Jesaja macht. Sehr interessant. Wir alle kennen diese Verse, die uns immer wieder so viel ermutigen. Der ewige Gott, so schreibt er, als Ermutigung an Menschen, die müde und matt werden. Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer strauchen und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wenn du in deinem Leben Kraft brauchst, dann ist dieser ewige Gott, bei dem alle Weisheit und alle Kraft da ist, ist er die richtige Adresse, um Kraft zu bekommen. Nur er kann wirklich Kraft geben, der er selbst die Kraft ist. Das leitet über zum dritten Punkt, Elohim, der Allmächtige. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Die Himmel steht hier im Hebräischen in Mehrzahl und vielleicht machen wir auch manchmal ein bisschen viel daraus und wir sagen gleich, welche Himmel hat er denn geschaffen und er hat ja später den Himmel gemacht in Vers 8. Die Ausdehnung, die nennt er Himmel. Und was hat er denn jetzt für einen Himmel geschaffen? Man kann vielleicht auch den ersten Vers einfach nur als die Überschrift von der gesamten Schöpfung sehen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und erst dann beginnt der eigentliche Bericht. Aber nur so viel zum hebräischen Sprache. Die Hebräer haben das Wort Himmel nur in Mehrzahl. Das gibt es nicht anders. Also wenn sie einen Himmel meinen, sagen sie auch immer das Mehrzahlwort. Also sollten wir daraus nicht viel machen. Himmel und Erde sind Gottes Reich. Er ist der Schöpfer über allem. Überall, das ist sein Reich. Er macht sein Königreich. Und der König dieses Reiches, das ist unser Gott Elohim. Wenn der Hebräer Elohim sagt, dann meint er damit nicht einfach nur Gott, sondern dann meint er in aller Regel den Gott des Himmels und der Erde, der über allem herrscht und der vor allem der Gott der ganzen Welt ist. Jahwe war ihr persönlicher Gott, wie er sich ihnen offenbart hat. Aber der allgemeine Gott der physischen Welt, der über dem gesamten Universum war und der für alle Völker Gott war, der Allmächtige, der Ewige, dann sagten sie Elohim, wenn sie das ausdrücken wollten. Es war natürlich immer der gleiche Gott, es sind nicht verschiedene. Aber auch wir kennen das, dass wir Menschen oft bei ihrem normalen Namen ansprechen, das ist der offizielle Name, für den sie unter diesem Namen für alle Menschen gelten. Und dann gibt es auch manchmal besondere Namen, die einzelne Leute haben. Da würde einem Amt oder bei den Ärzten nie jemand so dich ansprechen. Das bist du nur für den, der dich auch kennt, mit dem du eine persönliche Beziehung hast. Und ein Stück weit ähnlich können wir das sehen, sagen, wenn der Hebräer sagt Elohim, dann meint er den Gott, der für alle wirklich Gott ist. Und wenn er sagt Jahwe, dann meinte er unser persönlicher Gott. Das heißt natürlich, Elohim ist unser Gott, unser Jahwe. Und da war es einmal, und ich möchte mit diesem Erlebnis eines berühmten Mannes schließen. Das ist eine Anwendung, die wir auch machen können. Es gab einen berühmten Mann, der war sehr von sich überzeugt. Nun, die Größe seines Wahnsinns werden wir vielleicht nicht erreichen. Er hat eine gewaltige Stadt gebaut, Babel, das war Nebukadnezar. Und Babel ist als eine gewaltige, sehr herrliche Stadt eingegangen mit all seinen Terrassengärten und wirklich viel Herrlichkeit, die da war. Und Nebukadnezar, der war sehr, sehr stolz darüber. Wir sind ja manchmal stolz, wenn wir eine kleine Sache irgendwie erledigt haben oder auch nur halbwegs etwas gemacht haben und schaffen es, stolz darüber zu sein. Für unser Werk, das ist schon erstaunlich, worüber der Mensch so alles stolz sein kann. Aber ja, er hat wirklich was erreicht, der Nebukadnezar. Und er hat ein gigantisches Weltreich aufgebaut. Dann hat er einen Traum von einem Baum. Er stellte diesen gewaltigen Baum dar, der all die Menschen beherbergte und über alle herrschte. Und dieser Baum wird abgehackt von übernatürlichen Mächten, aber ein Wurzelstock wird noch in der Erde gelassen. Und Daniel soll ihm dann diesen Traum erklären, weil niemand von all seinen weisen Sterndeutern den Traum erklären kann, was er bedeutet. Und sagt Daniel, der Baum bist du. Die Herrlichkeit dieses Baumes, das ist deine Herrlichkeit, die du dir hier auf dieser Erde aufgebaut hast. Aber vor Gott bist du untauglich und er wird dich abhauen. Er wird dir dein Reich nehmen. Du wirst wahnsinnig werden wie ein Tier. Und du wirst wie ein Ochse Gras fressen. Du wirst dich tierisch benehmen. Du wirst wirklich von Sinnen sein. Deswegen, und Daniel war schockiert. Er wollte so etwas seinem König nicht sagen. Und er gibt ihm den Rat, König, bitte, tu Buße von deinen Sünden, damit Gott dir diese Strafe, diese Züchtigung nicht zukommen lassen muss. Nun, Nebukadnezar tut nicht Buße. Ein Jahr später geht er auf seinem Palast und sieht sein Babel aus und ruft hinaus, das herrliche Babel, das ich gebaut habe. Und das Wort war noch im Mund des Königs, da kam eine Stimme vom Himmel, es wird dir alles genommen werden. Und genau da passierte das, was schon vorhergesagt war. Er wurde wahnsinnig. Sein Erfolg hat ihn so wahnsinnig gemacht, dass er begonnen hat, wie ein Tier Gras zu fressen und sich nicht zu waschen. Er wurde verstoßen. Er musste wirklich draußen im Stall auf der Wiese leben. Und die Vorhersage war, du wirst so lange dort leben müssen, bis du erkennst, und das war der Punkt, bis du erkennst, dass der Höchste Gott des Himmels und der Erde, mit allem verfährt, wie er will. Und wenn du das nicht erkennst, wirst du bleiben als Wahnsinniger. Das musst du erkennen. Das Zeugnis von Nebukadnezar selbst, als er dann seine Augen zu Gott emporhob nach 7 Jahren und wirklich Gott die Ehre gab und erkannte, dass Gott der allmächtige Herrscher des ganzen Universums und aller Reiche ist, da schreibt er von sich Folgendes. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist. Ja, im Anfang, ewig, die Himmel und die Erde, alles gehört Gott. Das ist eine ewige Herrschaft. Und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welche alle, die auf der Erde wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Alle, die auf der Erde wohnen, und da hat er sich in seiner Größe mit eingeschlossen. Und jetzt sagt er, ich bin nichts. In dem Moment war er wirklich nichts. Und jetzt sagt er Folgendes. Er, also dieser Gott des Himmels, verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf der Erde wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen kann, was machst du? Und das ist ein gewaltiges Bekenntnis von diesem Nebukadnezar. Das ist der Gott, der machen kann, was er will. Aber der, und er hat ihn von einer Seite kennengelernt, die wirklich harte Züchtigung war, aber er hat ihn auch von einer Seite kennengelernt, die Vergebung und Gnade bedeutete. Er kam wieder zurück in seine Herrlichkeit, in seine Herrschaft. Und ich denke, dieses Bekenntnis gibt uns die Hoffnung, dass Onkel Nebukadnezar, dass wir ihn im Himmel wiedersehen werden. Ich weiß es nicht sicher, aber wer ein solches Bekenntnis ausspricht, kann man schon sagen, der ist wohl wirklich gläubig geworden. Und dann könnt ihr ihn fragen, wie das denn so war mit seiner Erkenntnis. Aber bis dahin, hoffe ich, werden wir alle Gott erkennen können. Dass wir lernen werden, ihn zu fürchten. Elohim ist der Gott, der zu fürchten ist. Dafür schreibt Mose das Buch, die 5 Bücher Mose. Dafür predigen wir und lehren immer wieder, dass du diesen Gott erkennst und immer mehr erkennst. Und ich möchte euch aufrufen und auffordern, dass ihr mit offenen Augen durch die Natur geht, dass ihr euch Zeit dafür nehmt, diesen Gott in seiner Schöpfung immer mehr zu erkennen. Amen. Lass uns noch einmal diesen Gott anbeten und stille dazu werden. Unser Gott und Vater im Himmel, du bist so gewaltig und so majestätisch, so voller Schönheit und Pracht. Wir können dich einfach nie wirklich erkennen. Wir können nur sagen, du bist groß. Du machst alles, wie du willst. Du bist von Ewigkeit her. Wir sind klein, wir sind vergänglich, wir sind nichts. Wir können nichts bestimmen. Das bisschen, was wir regeln können in unserem Leben, das ist nichts. Weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und trotzdem tun wir manchmal so groß von uns und denken, wir könnten Dinge beherrschen. Wir werden ärgerlich und unzufrieden, wenn es nicht nach unserem Willen läuft. Nach dem, was wir denken, wie es sein müsste und was gut ist. Wir Menschen doch so hochnäsig und stolz. Aber du kannst jeden demütigen. Du hast es bei Nebukadnezar auf eine ganz harte Art und Weise gemacht. Ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns, die wir hier zusammensitzen, diese Erkenntnis von dir schenkst. Dass wir uns demütigen, dass wir dich anbeten, dich ehren, dass wir nicht gegen dich gehen, sondern nach dir suchen, um dich mehr zu erkennen, sowohl aus der Schöpfung als auch aus deinem Wort. Ja, darum bitte ich dich, Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, durch den wir überhaupt erst zu dir kommen können und zu dir beten, der du von so herrlicher Schönheit und Glanz bist, dass wir in deiner Herrlichkeit gar nicht überleben könnten. Aber dein Sohn hat uns von dir gesagt und bekannt gemacht und er ist unser Mittler. Herr, öffne unsere Augen, die Wunder an dir, an deiner Schöpfung und an deinem Wort, in deiner Bibel erkennen zu können. Amen.